Ne, und damit wird ja schon Missbrauch betrieben, muss man sagen. Ne? Also die Angst ist ja eine wahnsinnig starke Emotion, viel stärker als die Emotion Hoffnung. Das heißt, wenn jemand kommt und Hoffnung macht, aber dann wieder jemand kommt, der Angst macht, dann ist die Angst immer stärker. Und da wird auch in der Medizin, wo ja immer gepriesen wird, immer nur alles korrekte Aussagen zu treffen, wie oft ich das höre, dass Patienten gesagt bekommen, wenn du die Therapie jetzt nicht machst, also nach einer Operation eines Brustkrebs beispielsweise, wo ja die Heilungsrate nur durch die Operation ja durchaus schon 60, 70% beträgt. Aber es wird ihm trotzdem gesagt, wenn du die Chemo hinterher nicht machst, wird der Krebs garantiert wiederkommen. Wenn du die Chemo hinterher nicht machst, wirst du garantiert sterben, was eine absolute Falschaussage ist.
Ich wollte heute generell über Krebsheilung sprechen, ehrlich gesagt ganz basic, weil ich oft den Eindruck habe, dass dass viele schon gar nicht so richtig wissen, wo fangen sie an und woran liegt's denn auch? Also oft ist ja so, oder die viele sagen ja dann immer, na ja, das ist zu teuer oder jetzt muss ich sterben, denn das kann ich mir nicht leisten. Also es wird ja sehr nach außen auch gelegt und eigentlich ja, ist ein Ansatz für heute auch, dass vielleicht der Mensch bei sich selbst anfangen kann.
Ja, mein Leib- und Magenspruch vom Gandhi. Wenn du die Welt verändern willst, fangen wir dir an. Ja? Vor allen Dingen, da muss ich auch erstmal lernen, da funktioniert das. Denen da oben kann ich nichts erzählen. Ja? Oder irgendjemand anders. Aber mir selber kann ich sagen, komm, ja, ich kann eine andere Brille aufsetzen, ich kann irgendwelche alten Glaubenssätze begraben oder sonst was tun. Ja, das ist, liegt alles in meiner Macht. Bei den anderen, die können ich, kann ich nur zwingen oder bedrängen oder sonst was. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich Frust. Aber bei mir selber kann ich machen. Also von daher, ja, okay.
Aber in der
Also,
Onkologie, wenn ich das so aus meiner Erfahrung sagen kann, das Problem fängt ja damit an, dass man als metastasierter Krebspatient zumindest von vornherein immer eingetrichtert wird, du bist nicht heilbar, du bist palliativ. Ich war ja auch in der Uniklinik Tübingen und da wird das von der Ethikkommission auch gelehrt, den Kollegen und Kolleginnen, dass sie auf keinen Fall versprechen dürfen, also nicht versprechen, aber überhaupt nicht versprechen oder auch nur andeuten können, dass dieser Patient geheilt werden könnte. Das ist unethisch, wenn man das in Aussicht stellt. Und das ist ja komisch, weil in der Medizin können wir weder etwas garantieren, also wir können nie etwas garantieren in der Medizin, weil wir alle Individuen sind. Das heißt, genauso wenig wie wir ein Heilversprechen machen können, können wir aber auch kein Todesversprechen machen. Also es gibt ja immer Patienten, die diese Krebserkrankung auch in den fortgeschrittensten Stadien überleben. Und wie kann ich dann immer sagen, nee, geht auf keinen Fall und sie werden das auf keinen Fall schaffen? Das ist aus meiner Sicht immer eine absolute Fehlaussage.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, das ist so inkonsequent. Man sagt dir, du musst sterben, aber vorher machen wir dir noch ein scheiß Leben.
Ja, genau,
Ja,
super.
hallo.
Ne?
Dann gebe
Also.
ich doch lieber gleich den Löffel ab.
Ja. Naja, und man sagt ja auch, Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn einem
Ja.
sozusagen therapeutisch gleich schon mal die Hoffnung genommen wird, wie soll man das denn dann schaffen? Und deswegen kann man immer nur versuchen, den Patienten zu raten, da nicht so hinzuhören, was aber natürlich schwierig ist, weil sie vieles darüber abwickeln müssen und dann immer doch mal wieder damit konfrontiert werden. Ich versuche sie zwar immer zu schützen, soweit es geht davor, aber wenn sie dann in die Maschinerie geraten, dann wird ihnen immer als erstes wieder die Hoffnung genommen, was dann natürlich auch ein mentaler Rückschlag ist. Ne? Also die mentale Stärke ist ja so wichtig in dem ganzen Heilungsprozess und wenn das aber nicht unterstützt, sondern aktiv genommen wird, ist das schon fast fahrlässig manchmal, finde ich. Ne?
Ja, absolut. Aber was ich lange Zeit nicht verstanden habe, das ist ja eigentlich kontraproduktiv, um die eigenen Therapien zu verkaufen. Aber das dreht sich ja anders, sondern wird gesagt, du musst eh sterben, aber du stirbst schneller, du stirbst morgen, wenn du das nicht tust. Und wir holen für dich 6 Wochen raus.
Das ist immer so die Diskrepanz, ne? Die Wissenschaft feiert 3 Monate Lebensverlängerung als den Durchbruch. Als Betroffener sage ich, sind die völlig bescheuert, 3 Monate. Ich will 30 Jahre und nicht 3 Monate. Und das wäre für mich ein Grund zu feiern. Und das ist immer diese Diskrepanz.
Ja.
Und
Und
dann
ich will ja auch
wird
nicht 3 Monate leiden.
ja,
Ja.
genau, das
Und
kommt
das
hier
ist es
auch.
ja oft. Oft
Ja.
hat man ja, oder ich glaube, der Patient denkt immer, er würde dann weniger leiden.
Ja.
Und das wird
Und
ja nicht so richtig gesagt, sondern man
ja.
hat dann Angst und dann sagt man irgendwie, okay, ich mache noch.
Das ist ein ganz
Komme, was
wichtiger
wolle.
Punkt, die Angst, ne? Und damit wird ja schon Missbrauch betrieben, muss man sagen, ne? Also die Angst ist ja eine wahnsinnig starke Emotion, viel stärker als die Emotion Hoffnung. Das heißt, wenn jemand kommt und Hoffnung macht, aber dann wieder jemand kommt, der Angst macht, dann ist die Angst immer stärker. Und da wird auch in der Medizin, wo ja immer gepriesen wird, immer nur alles korrekte Aussagen zu treffen, wie oft ich das höre, dass Patienten gesagt bekommen, wenn du die Therapie jetzt nicht machst, also nach einer Operation eines Brustkrebs beispielsweise, wo ja die Heilungsrate nur durch die Operation ja durchaus schon 60, 70% beträgt. Aber es wird ihm trotzdem gesagt, wenn du die Chemo hinterher nicht machst, wird der Krebs garantiert wiederkommen. Wenn du die Chemo hinterher nicht machst, wirst du garantiert sterben, was eine absolute Falschaussage ist. Aber sie funktioniert halt gut, weil mit der Angst kriege ich den Patienten halt auf die Therapie, vor der logischerweise jeder Angst hat. Aber wenn ich die Angst sozusagen höher setze für was passieren könnte, wenn er sie nicht macht, dann kriege ich ihn leichter dahin, diese Therapie zu machen. Und das wird in der Medizin viel zu häufig und immer mehr missbraucht, meiner Meinung nach.
Unter anderem, um nicht zugelassene Arzneimittel zu verkaufen oder zu verimpfen.
Ja,
Ja.
unter anderem auch das. Und auch da sind alle hingerannt Ja.
und ja.
Das ist sozusagen das Extrembeispiel gewesen, kann man sagen, ne? Dass
Das
man
war das Extrembeispiel.
gesunde
Wobei
Menschen.
in der Onkologie fallen mir ehrlich gesagt da auch das ein oder andere Extrembeispiel ein. Aber ich glaube, da wir ja eigentlich jetzt mittendrin sind, Ja. dass ich euch beide wenigstens kurz den Zuschauern vorstelle.
Ja.
Ja, Professor Dr. Joachim Greves, Sie oder du, Sie beschäftigen sich in erster Linie eigentlich mit der komplementären Medizin, soweit ich das nachgelesen habe. Und also praktisch Leitlinie verbunden mit alternativer Medizin und vor allem, was mich ja immer sehr freut, eine sehr personen- oder menschbezogene Medizin. Denn was wir ja allgemein haben oder besonders in der Onkologie, da wird man ja ganz schnell zum Triple Negativ oder zum Pankreaskarzinom und weiter geht's ja eigentlich nicht. Und wer ich bin und was ich will und warum ich dahin gekommen bin, ist ehrlich gesagt völlig gleichgültig. Und deshalb freue ich mich jetzt besonders auf das Gespräch. Und dann haben wir Professor Dr. Jörg Spitz. Ich glaube, den kennen meine Zuschauer meistens so oder so und kennen ihn eigentlich als Vitamin D-Papst. Und aber du bist ja auch in der Vorsorge jetzt sehr aktiv. Früher warst du in der Diagnostik und hast praktisch ja so ein bisschen, eigentlich sollte es keine 180-Grad-Drehung sein, aber also eigentlich sollte es ja eins sein, wenn wir die Medizin so in aus meiner vielleicht sehr rosanen Brille ansehen. Aber aus deiner eigenen Erfahrung würdest du wahrscheinlich eher sagen, du hast dich schon ganz schön gedreht. Ja und nein. Also zum einen, was die wenigsten wissen, ich bin seit 50 Jahren in der Onkologie unterwegs, weil als Nuklearmediziner habe ich verschiedene Schwerpunkte gehabt. Das eine war Knochen, Osteoporose, Frakturheilungen und ähnliches. Aber ein zweiter großer Themenpunkt war damals Metastasendiagnostik. Wir waren die Ersten, die Lebermetastase nachweisen konnten. Wir waren die Ersten, die Gehirnmetastase nachweisen konnten. Dann kam erst der CT und dann kam erst der Ultraschall. Das heißt also, ich habe praktisch mein gesamtes schulmäßiges Leben mit onkologischen Patienten verbracht. Und die haben mir dann auch damals schon den Boden gelegt oder das Verständnis gegeben, warum ich das geworden bin, was ich heute bin. Ich habe nämlich mit denen immer gequatscht und habe denen irgendwas erzählt von ihrer Krankheit, warum sie krank geworden sind. Dann haben die gesagt, ach, Herr Professor, endlich hat mal jemand mit uns geredet. Das war das, was die haben wollten. Und von daher weiß ich lange, lange, wie es in der Onkologie zugeht. Und leider Gottes ist es bis heute nicht anders geworden, eher noch schlimmer.
Ja.
Und von daher vielen Dank, dass du das heute organisierst, das Gespräch. Ich bin jetzt nicht mehr direkt in diesem Geschehen drin, so wie der Kollege, aber Ich bin auf der Seite derer, die sagen, A, ich möchte sowas nicht bekommen und B, wenn ich sowas habe, ich habe da was gehört, da kann man auch selber was tun. Und ich glaube, das wird unser hervorragendes Thema heute sein. Was kann ich selber tun? Wie kann ich mich unabhängig machen von einem System, was nicht mehr menschlich ist?
Da geht gleich meine erste Frage an Sie, Professor Drews. Man sagt ja oft, diese unbequemen Krebspatienten, also wenn man sich das ein oder andere anliest, und ich habe das damals auch begrenzt gemerkt, wenn man so ein bisschen anders laufen will, dann ist die Freude oft nicht so groß. Wer ist Ihnen denn lieber? Oder wo sagen Sie, ist der unbequeme Patient auch besser behandelbar, ist er schlechter behandelbar oder gibt es irgend so eine Persönlichkeit, wo Sie sagen würden, hier habe ich größere Chancen?
Naja, wenn ich, letztendlich hat die Schulmedizin mit ihrer sogenannten Evidence-Based Medicine im Rahmen von Studien tatsächlich ja schon bewiesen, und es gibt Studien, dass der kompetente Patient eine bessere Überlebenschance hat als der nicht kompetente Patient. Trotzdem wird es aber im medizinischen Alltag leider überhaupt nicht gefördert, diese Patientenkompetenz. Er wird, wie Herr Spitz gerade sagte, auch nicht gehört, der Patient. Ne? Nehmen wir die sogenannten Tumorkonferenzen, wo ja dann für einen Patienten alle Spezialisten zusammensitzen, um vermeintlich für ihn die beste Therapie herauszufinden. Und da sitzt dann der Strahlentherapeut, der Chirurg, der Onkologe, der Gynäkologe, also alle Spezialisten. Aber die wichtigste Person in dieser Tumorkonferenz fehlt. Und das ist der Patient selber. Und dann macht die Tumorkonferenz, wortwörtlich steht das da, es ergeht folgender Beschluss. Und dieser Beschluss wird dann dem Patienten mitgeteilt und der Patient hat überhaupt kein Mitspracherecht. Das heißt, für mich ist der kompetente Patient, so schwer er vielleicht manchmal für einige Kollegen sein mag, für mich ist er eigentlich der Ansprechpartner auf Augenhöhe, der auch nicht nur in Studien belegt, am Ende tatsächlich die bessere Überlebenschance hat. Denn es geht um seine Gesundheit, um sein Überleben, und da sich mit einzubringen, mitzudenken, seine eigene Meinung zu äußern, ist definitiv förderlich. Auch wenn es natürlich für den Patienten immer bedeutet, er braucht ein sehr dickes Fell, wenn er das tun möchte. So wie gerade gesagt, ne, wenn man anfängt, so ein bisschen außerhalb des Weges zu denken oder Wünsche zu äußern, dann kriegt man sehr schnell Gegenwind oder sehr schnell wird dann, wie vorhin schon gesagt, wieder mit Angst gearbeitet. Aber Patientenkompetenz sollte unbedingt gefördert werden, der Patient sollte gehört werden, ernst genommen werden und in die Entscheidungsprozesse mit eingebaut werden. Und dazu muss man
Jörg,
mit ihm
was würdest
reden. Wie Herr Spitz gerade gesagt hat, endlich hat mal jemand mit uns geredet. Ne? Das ist bei mir genauso. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für so ein Erstgespräch. Und das ist genau das Allerwichtigste, diese Zeit zu haben und zuzuhören. Ne? Und dann aber auch nicht nur zuzuhören, sondern auch zu erklären. Also wieso ist jetzt eine Entscheidung so? Letztendlich verstehe ich mich eher als Anwalt für den Patienten, der ihm zeigt, du hast diese Möglichkeit mit den Vor- und Nachteilen, du hast diese und diese und diese. Ohne dabei irgendwie Partei zu ergreifen, weil es geht ja um die Gesundheit des Patienten. Und da hat ja jeder auch jetzt, wenn ich ihm Nutzen-Risiko erkläre, eine ganz unterschiedliche Einschätzung, was Nutzen und Risiko betrifft. Ne? Nehmen wir mich, Haarausfall wäre für mich ja jetzt kein großes Risiko. Ne? Ist ja eh nicht so viel da. Aber für jemanden mit wallendem Haar ist das ein großes Risiko. Und das kann ich dann gar nicht vielleicht in dem Augenblick nachvollziehen, was das für diese Person bedeutet, und dass er sagt, nee, also dafür 10% mehr Heilungschance, dann lieber die Haare behalten und nicht verlieren. Und dann finde ich, wenn jemand das so für sich entscheidet, dann sollte man das auch respektieren und nicht anfangen zu sagen, das ist jetzt eine blödsinnige Entscheidung oder er macht jetzt einen großen Fehler, sondern wenn er gut aufgeklärt ist, finde ich, ist das die Entscheidung des Betroffenen.
Jörg, wie war das denn damals? Also hat man in erster Linie das angenommen, was der Herr Professor sozusagen gesagt hat und hat das dann auch umgesetzt und vielleicht auch mit weniger Zweifel und dann kam mehr raus? Weil es ja auch immer so die Frage, dieses Infragestellen von allem ist ja auch vielleicht nicht unbedingt immer gut.
Also mehr raus kam mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite war auch mit Sicherheit die Stringenz der Anweisungen noch wesentlich intensiver als heute, weil da war kein Zweifel dran. Ich persönlich muss sagen, ich habe mein ganzes Leben, mein ganzes Arztleben die Chemotherapie nie verstanden. Wie kann es sein, dass ich Gift in den Körper reinschütte, das alle Zellen schädigt, aber die Tumorzellen, die bringe ich um? Also vom Verständnis her schon, das ist eine Maßnahme, die, mit der ich mich schwer tue. Und dann habe ich natürlich angefangen, so im kollegialen Kreis, wo man normalerweise ja gut diskutieren kann über die Sache, da gab es keine Diskussion. Das war Gesetz, so sind die Leitlinien. Und wenn du das anzweifelst, dann bist du doof, dumm oder sonst irgendetwas. Das gibt es einfach nicht. An diesen Leitlinien ist nicht zu rütteln. Und das ist, glaube ich, mit ein Teil des Problems. Und das zweite Problem ist, dass dieses System ja so überladen ist mit Dingen, die sie halt tun wollen oder müssen, dass sie für nichts mehr Zeit haben. Genau das, was wir eben gehört haben, mit dem Patienten zu reden, das geht nicht. Der unbequeme Patient ist ja deswegen unbequem, weil er Zeit kostet. Und die Zeit hat man nicht. Also wird er durchgenuddelt, hat die Klappe zu halten. Wenn er nämlich anfängt zu überlegen, ja, sag mal, ich habe aber wieder, die Zeit ist futsch, die kann man nicht haben. Also fährt man ihm platt und sagt, das und das hast du zu tun. Und wenn du das tust, dann hast du eine Chance. Ansonsten wirst du morgen sterben. Und das ist, sind wir wieder beim Thema unmenschlich, ne? Es ist einfach unmenschlich, was dort mit den Menschen gemacht wird.
Das ist ein Systemfehler.
Es ist ein Systemfehler,
Wir
ja.
haben die sogenannten Leitlinien, die eigentlich, wie der Begriff ja sagt, Leit, also orientieren. Und eigentlich eine Leitlinie soll ja nur eine Orientierungshilfe sein, sodass jetzt mal rein von der Grundidee und Begrifflichkeit der Arzt, der Einzelne dann mit dem Patienten noch die Möglichkeit hat, dann zu variieren und anzupassen. Aber wie richtig gesagt, wenn man vor allem noch in der Klinik arbeitet, ist das keine Leitlinie, da ist das ein Gesetz, von dem nicht abgewichen werden darf, wo ich auch, wenn ich als Kollege dann eben abweichen möchte, genauso Probleme kriege wie als Patient, wenn ich da abweiche, sofort als Scharlatan abgetan werde oder unfähig oder nicht befähigt, weil man sich eben nicht an diese Leitlinie hält. Und dann ist der Druck und der Zwang auf den Arzt so groß, also das direkt auf den Patienten weitertransportiert. Ne? Und je jünger die Kollegen, desto extremer ist das dann meist in der Anwendung. Und diese Leitlinien werden ja jedes Jahr neu geschrieben und basieren immer auf der Evidenz. Also bedeutet, wir machen eine Studie mit dem Protokoll A und eine Studie mit dem Protokoll B. In jeder Studie sind 1000 Patienten. Protokoll A hilft 650 Patienten und Protokoll B hilft nur 600 Patienten. Also nehme ich Protokoll A, sind ja 50 Patienten mehr. Dem Individuum, dem einzelnen Betroffenen hilft das überhaupt nicht, weil für den könnte ja das vermeintlich statistisch schlechtere Protokoll B genau das Richtige sein, was ihm hilft. Und bei Protokoll A gehört er zu den 300 oder 350, wo es nicht hilft. Und das macht es so schwierig und deswegen ist mein Rat immer bei den Patienten, so blöd das jetzt vielleicht auch klingt oder unprofessionell, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Also in den bald 35 Jahren, die ich das selber mache, habe ich irgendwie gelernt, das Bauchgefühl des Patienten hat immer recht gehabt. Wenn das Bauchgefühl sagt, ich will die Therapie nicht und er wird am Ende doch gezwungen, es zu machen, geht immer irgendwas schief.
Also
Also,
kann ich nur zustimmen. Ich habe etwas länger gebraucht, bis ich dieses Organ Bauch, Nerven im Bauch, Gehirn im Bauch entdeckt habe, weil ich war ein ausgesprochener Kopfmensch. Ich war auch ein Querdenker, was ja heute auch schon wieder ein Schimpfwort geworden ist. Aber ich habe meinen Bauch habe ich nie getraut. Ja. Bis ich irgendwann angefangen habe, meine vielen Jahre, die ich jetzt habe, rückwärts zu gucken. Und da sind mir so also einige Seifensieder aufgegangen, dass ich gesagt habe, dein Bauch hat dir damals das und das gesagt, aber dein Verstand hat dir das gesagt und du hast dem Verstand geglaubt und bist diesen Weg gegangen und dafür hast du eine Watsche gekriegt. Ja. Also ich glaube heute, bin ich absolut d'accord, ich glaube heute meinem Bauch wesentlich mehr als meinem Popöchen da oben. Ja.
Aber wenn jetzt der Patient das Bauchgefühl hat, weil die Frage kriege ich ganz oft gestellt und etwas ablehnen will, dann haben die meisten haben den Eindruck, also zum Beispiel zum Thema Biopsie, da haben wir ja auch ein Interview gemacht und Da ist es ja ganz oft so, dass man oder jetzt die Leitlinie sagt, wir machen erstmal eine Chemo und dann machen wir eine Operation. Jetzt gibt es ja einige Patienten, die möchten gar keine Biopsie und die sagen zum Beispiel, okay, ich mache eine Biopsie, aber ich würde gerne direkt da eine OP haben. Und dann ist es schon sehr schwer, da eigentlich so richtig sich durchzusetzen oder jemanden zu finden. Und ganz oft wird mir dann auch gesagt, ja, aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich keinen Onkologen mehr. Und wo gehe ich denn dann hin? Und wenn mir wirklich es richtig, richtig schlecht geht, dann bin ich ganz alleine. Wie mache ich das? Und ich weiß nicht, also ist das die Idee des Patienten oder ist das die deutsche Arztrealität?
Das hat mit Deutschland gar nichts zu tun. Das funktioniert weltweit. Ich habe ja Patienten, die aus der ganzen Welt zu mir kommen, die haben alle die gleichen Probleme. Ne? Die amerikanischen Patienten denken, in Deutschland mag es besser sein. Ich sage ich, nein, hier ist es auch nicht besser. Und das ist eine ganz schlimme Entwicklung im Moment. Also, das ist ja das eine gewesen, als es das noch gar nicht gab, die Chemo vor der Brustoperation. Und da ist es ja sehr extrem jetzt umgesetzt und im Moment ein zunehmendes Problem für die Patienten. Es war ja das eine, ich konnte mich operieren lassen und der Tumor war weg. Und so wie vorhin gesagt, je nach Stadium ist man dann zu 50 bis 70% geheilt. Und dann kann man hinterher die Chemo oder was auch immer für einen nicht richtig erscheint, dann ablehnen. Aber man ist trotzdem operiert und hat nur ein höheres Rückfallrisiko, wenn man es ablehnt. Wenn wir jetzt natürlich in diese Situation kommen, die in den letzten Jahren massiv tief in die Leitlinien eingezogen ist, dass man nur noch operiert wird, wenn man die Chemo vorher gemacht hat, dann kommen wir in ein ethisch-moralisches Riesendilemma, weil jetzt wird es fast schon zur Erpressung für den Patienten und das erlebe ich tagtäglich, dass, wie richtig gesagt, Patienten, die oder Patientinnen, die die Biopsie nicht wollen, direkt operiert werden möchten oder die eben diese Chemo, die sogenannte Neoadjuvante, also die, die man vorher macht, damit der Tumor kleiner wird und besser operiert werden kann, die die nicht haben wollen, dass dann ihnen tatsächlich die Operation verweigert wird. Also sie niemanden finden, der sie operiert, solange sie die Chemo nicht gemacht haben. Und das ist schon etwas, finde ich, moralisch sehr grenzwertiges, was das Dilemma am extremsten aufzeigt, dass man hier schon fast Patienten erpresst, eine Therapie gegen ihren Willen zu machen, weil man sie sonst dann nicht mit einer adäquaten Therapie weiter behandelt. Und das, denn diese neoadjuvanten Therapien basieren ja auf wenigen Prozenten besseres Ergebnis am Ende wieder. Ne? Das heißt, die Heilungschance steigt um wenige Prozent, wenn ich die Chemo auch vor der Operation schon mache. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Ne? Wenn ich einen Patienten aufkläre und er balanciert es für sich, Nutzen-Risiko und er entscheidet sich dafür, nee, die Chemo will ich vorher nicht, ich nehme die paar Prozent mehr Risiko in Kauf, dass ihm das nicht gewährt wird. Er wird entmündigt in dem System. Ne? Er findet kein Gehör, er wird nicht respektiert mit seiner Meinung. Und das ist Entmündigung letztendlich. Und selbst, wenn ich das noch kurz anfügen darf, wenn man dann einen anderen Weg wählt, wir arbeiten ja beispielsweise viel mit niedrig dosierter Tablettenchemotherapie, ne, die nicht toxisch ist, aber trotzdem eine vergleichbare Wirkung hat, nennt sich metronomische Chemo. Das ist also niedrig dosiert in Tablettenform, da nehme ich nur ein, zwei Tabletten am Tag, kann zu Hause bleiben, habe keine Nebenwirkungen und trotzdem können wir damit Tumoren auch schrumpfen lassen. Wenn wir jetzt auf diese Art den Tumor geschrumpft haben, dann haben wir ja das Ziel der Chemo erfüllt. Und dann geht der Patient hin und sagt, so, jetzt habe ich den Tumor geschrumpft, kann ich jetzt operiert werden? Und dann hören die Patienten, nein, sie haben nicht die richtige Chemo gemacht, sie hätten diese machen müssen. Aber dann sagt man, wieso? Es ist doch das gleiche Ergebnis rausgekommen. Ja? Der Tumor ist gar nicht mehr sichtbar und jetzt ist doch die Voraussetzung geschaffen. Ja, aber in den Studien wurde das nicht untersucht und deswegen können wir das jetzt nicht machen. Das zeigt, wie irre dieses System teilweise geworden ist, ja, und überhaupt nur noch an diese, es muss alles nach Schema F laufen und links und rechts kein Mitdenken da ist, auch mal ein bisschen kreativ dabei zu bleiben.
Ja, aber da kommt ja genau das Thema wieder, was wir vorhin schon hatten, die Angst. Denn die Angst treibt ja nicht nur die Patienten, Und die Angst treibt ja auch die Kollegen.
Ja.
Weil wenn man jemanden leitliniengerecht therapiert und der nibbelt ab, kein Thema, shit happens, das ist nun mal so, das ist ein paar Prozent so. Wenn man den aber nicht leitliniengerecht verarbeitet und dem fehlt ein Ziegelstein auf dem Kopf, dann hat der Kollege den umgebracht. Der hat ein Verfahren am Hals. Und zwar nicht nur von den Patienten, wie das früher war, die sauer waren, dass ihr lieber Vater, Mutter oder sonst was gestorben ist, sondern die Kammer kommt heute und sagt, du hast deinen Arztberuf, deine Pflichten verletzt, weil du nicht leitliniengerecht gearbeitet hast.
Ja.
Dann sagt natürlich der Kollege zu Recht, warum soll ich mich mit dem Patienten rumstreiten? Ich biete dem die Leitlinien an. Wenn er das nicht haben will, ist er selber schuld. Und wenn er sie haben will, bin ich aus dem Schneider. Ich bin fertig. Aber sind wir wieder bei dem Thema. Das ist unmenschlich. Es ist
Ja.
nicht für den Menschen, sondern es ist für das System. Und das ist nicht gut.
Aber es, also angenommen, jemand möchte jetzt seinen Brusttumor loshaben. Und so wie es mir erscheint, hat es ja nicht so wirklich was mit der Größe zu tun, weil es gibt ja Frauen, die haben, sage ich jetzt mal, einen 3 mm Tumor und machen erst die Chemo. Und dann gibt es ja auch Frauen, die haben einen 8 cm Tumor und machen erst die Chemo. Und ob der jetzt von 8 cm auf 3 mm runtergeht nach der Chemo, ist ja fraglich und sie würden ja trotzdem operiert werden. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Völlig richtig. Also es gibt, ich sage mal, die wissenschaftliche Logik verschwindet zunehmend in diesem Ansatz, ne? Deswegen finde ich den ja auch so extrem. Ja, vor 10, 20 Jahren, da hat man bei ganz wenigen ausgewählten Patientinnen diese Chemotherapie vorher gemacht, mit dem dann noch logischen Argument, wenn der Tumor zu nah an der Brustwand saß und der Chirurg gesagt hat, ich komme da nicht dahinter, wenn ich den wegschneiden will. Dass man dann gesagt hat, man macht die Chemo vorher und dann kann er dahinter schneiden und dann kann er ihn komplett entfernen. Logisch, macht Sinn. Das kann ich irgendwie auch transportieren und einem Patienten oder Betroffenen erklären. Aber das, was jetzt heute gemacht wird, ist eine pauschalisierte Chemotherapie vor der Operation, die sich immer darauf beruft, dass wenige Prozentpunkte mehr Überleben ganz am Ende rauskommen. Ja. Die meiner Meinung nach nicht annähernd im Verhältnis stehen zu dem Schaden, den man vorne anrichtet. Und aber das ist halt das Problem, wie eben gesagt, der Leitlinien und dem System und der Angst, die da geschaffen wird, wenn man da als Arzt oder als Patient aussprechen möchte.
Es kommt ja noch
Aber
dazu. Ja.
wenn ich jetzt eine Operation machen würde, also meinetwegen, ich suche mir einen privaten Schönheitschirurg. Ich meine, ich kann ja auch, könnte ja auch sonst eine Brustvergrößerung, Verkleinerung, keine Ahnung was machen. Also angenommen, ich finde jemand, falle ich dann komplett aus diesem System raus? Also ich meine eigentlich.
Naja, die Schwierigkeit ist überhaupt, den zu finden. Also
Ach
ich,
so, okay,
immer wenn ich
okay.
einen Patienten habe oder Patientin habe, die sagt, ich habe da einen, der hat das gemacht, sage ich her mit der Adresse, damit ich das den anderen weitergeben kann. Und dann habe ich aber auch da gemerkt, es ging noch ein Jahr gut und dann sind die Kollegen auch eingeknickt und haben sich nicht mehr getraut. Ne? Und dann ist meine Liste an Möglichkeiten immer geringer geworden, dass ich dann überhaupt niemanden mehr anbieten kann. Ja? Weil das kann man richtig beobachten, wie das dann immer weiter zugegangen ist und sich immer weniger getraut haben. Das heißt, selbst wenn ich den privaten Schönheitschirurgen bemühen würde, würde der sich auch nicht trauen. Ich habe zu einem renommierten einem renommierten Pankreaschirurgen hier aus Deutschland, der inzwischen ins Ausland gegangen ist, an eine Privatklinik, auch gesagt, hier kannst du meine Patientin operieren, auch wenn sie noch keine Chemo gemacht hat. Und selbst der hat es im fernen Ausland verweigert. Er hat erst Ja gesagt und dann hat er sein Gremium in seiner Privatklinik gehabt und dann haben die Nein gesagt. Und dann hat er keine Chance, ne, dann in diesem Gremium. Also ich in meiner Ausbildung noch viele von meinen Lehrvätern oder Mentoren, die ich so hatte, da waren die strengsten Schulmediziner, als die in Rente gegangen sind, haben die angefangen, alternativ zu arbeiten. Die haben plötzlich ihre Angehörigen und biologisch behandelt. Ne? Das, was vorher undenkbar war, das waren so bekannte Hardliner für die Schulmedizin, Einhaltung der Leitlinien. Und daran sieht man, dass das gar nicht der Mensch ist dahinter, der das so durchboxt, sondern der in diesem System ja auch selbst als Chefarzt gefangen ist Und selbst als Chefarzt sich nicht traute, auszubrechen und das umzusetzen, so wie es das System verlangt.
Also wir haben einen riesen Systemwandel. Ich bin jetzt über 60 Jahre in dem System drin. Ich meine, es muss nicht mehr sein wie damals, dass die Ärzte einen eigenen Speisesaal hatten, ja, wo dann Ärztecasino war. Das muss nicht sein. Aber der Chefarzt war der kleine König von seinem Unternehmen oder von seiner Abteilung. Wenn er gesagt hat, Hü, dann ist Hü gemacht worden. Heute kommt der Verwaltungsleiter, der die Kohle in der Hand hat und sagt, du machst morgen hot und nicht mehr hü. Und wenn dann der Kollege sagt, nein, ich mach das nicht, dann kriegt er den Stuhl vor die Tür gesetzt. Wenn der nicht spurt und den Umsatz entsprechend durchzieht, dann wird er rausgesetzt, weil er inkompetent ist. Der kann noch fachlich so gut sein, er bringt nicht die Kohle, die das Klinikum braucht, um die Investoren zu befriedigen, sondern er hat andere Ideen und dann wird er beseitigt, dann kommt der Nächste, der steht schon da, der wartet schon. Also noch einmal, das System ist so unmenschlich geworden, dass wir fast nur hoffen können, dass es jetzt an die Wand fährt. Denn die Patienten werden nicht mehr behandelt, sie werden misshandelt. Sie werden wirklich misshandelt, bekommen nicht das, was sie brauchen, sondern was gerade auf der Liste steht, damit die Institution entsprechend die richtigen Zahlen hat. Grausig.
Aber jetzt wollen wir es nicht nur so negativ darstellen. Das,
Gut, also was
wenn
Positives
wir
her?
uns so hören, dann traut sich ja auch kein Patient mehr, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen sie ja motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen und sich da durchzusetzen und Leute zu suchen. Und es gibt ja Leute, so wie uns, die bereit sind, ihnen dabei zu helfen, auch wenn der Weg vielleicht ein bisschen schwieriger ist als der normale Weg. Und das fängt halt mit der Aufklärung an, das fängt mit der Stärkung des Selbstbewusstseins an, finde ich. Und da gibt es, glaube ich, schon Wege und Personen, die da auch unterstützen. Natürlich muss sich das System ändern, da müssen wir auch dran arbeiten, aber selbst in so einem schweren System kann ein Patient seinen eigenen Weg finden, aber er braucht halt ein dickes Fell und einen guten Partner an seiner Seite.
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe als Arzt 4 Jahre gebraucht, bis ich den Chirurgen gefunden habe, der mein Kolonkarzinom entfernt hat. Weil das hieß Kolonkarzinom, Hemikolektomie. Nicht mal einen halben Darm rausnehmen, mir tickt ja wohl nicht richtig. Ich habe gerade gelernt, wir brauchen Mikrobiom. Entweder das oder nicht. Wie gesagt, ich habe 4 oder 5 Universitätskliniken angetickert, ticker, ticker, ticker. Hinterher habe ich einen Regensburg-Kollegen gefragt, ich gesagt, pass auf. Im Grunde genommen ist das richtig, aber ich sehe Ihre Probleme. Einigen wir uns doch drauf, ich nehme so viel raus wie nötig und so wenig wie möglich. Und auf das Brett bin ich getreten. Und dann ist aus dem halben Meter sind knapp 20 Zentimeter geworden. Das
Ja.
war eine andere Sache. Das war jemand, der auf mich eingegangen ist.
Richtig, ja.
Und nur so kann es sein. Aber wo finden wir die Leute? Was können wir tun, um den Menschen solche Kollegen zu präsentieren?
Ja, das fängt bei der Ausbildung an. Wir hatten es vorhin davon, deswegen versuche ich das auch in meiner Lehrtätigkeit, die ich noch ausübe, an einer Uniklinik, das entsprechend auch weiterzugeben, natürlich. Und am Ende ist es aber immer das Geld, was die Macht hat, ne? Und die Frage ist, ob man da nicht tatsächlich gesundheitspolitisch ansetzen muss und etwas verändern muss. So Gedanken wie, dass man Patienten vielleicht ein eigenes Budget an die Hand gibt, wo sie selber entscheiden können, was sie damit machen, ne? Nicht die Krankenkasse, nicht die Leitlinie, sondern ein Patientenbudget, ne? Das ihm, nachdem er viele Jahre in die Krankenkasse eingezahlt hat, ihm etwas zurückgegeben wird davon. Und dann ist das ein Budget, was gar nicht so groß sein muss eigentlich. Denn meist sind die Therapien, die die Patienten wollen, ja gar nicht so teuer wie die Therapien, die die Leitlinien vorsehen. Und über das kann er selber entscheiden. Und wenn der Patient plötzlich Geld in der Hand hat, über das er selbst entscheiden kann, hat er plötzlich Macht in dem System. Und ich glaube, dann würden sich viel mehr Leute darum bemühen, eben diesem Patient gerecht zu werden. So blöd das jetzt ist, aber es geht leider immer ums Geld. Aber dann hätte er eine Möglichkeit, das selber einzusetzen und zu entscheiden, wo er das einsetzen möchte und wie.
Wobei das, glaube ich, hat einen doppelten Aspekt. Es ist nicht nur das Geld, sondern es ist auch hier die Staatspropaganda gewesen, die uns ja nicht nur Covid-19 eingebracht hat, sondern die Staatspropaganda, die sagt, auch 50, 60 Jahren läuft. Ich kann mich erinnern, als ich wählen durfte und mich dafür interessierte als Bürger dieses Staates, da ist mir aufgefallen, dass sie alle Parteien, links, rot, grün, schwarz, egal wie, behauptet haben, wenn du mich wählst, sorge ich für dich ein Leben lang. Das heißt, sie haben den Menschen die Verantwortung für sich selber ausgeredet. Wenn man das immer und immer wieder hört, dann glaubt man das. Ja, du kannst Huren saufen, fressen, was du willst. Wir sorgen für dich, wenn du einen Doktor brauchst. Du kriegst immer einen Doktor. Die haben keine Gesundheit versprochen, sondern nur einen Doktor versprochen. Ne? So, und das System ist da. Das wird auch befriedigt. Nur der Patient hat seine Verantwortung abgegeben. Der glaubt wirklich, wenn er zum Doktor geht, der kann das fixen. Der kann helfen. Aber er selber muss machen. Sonst geht gar nichts, haben wir eben schon gehört. Ja.
Ja, absolut.
Und bei den Dingen, die jetzt so der Patient selbst machen kann oder sollte, was würden Sie denn da sagen, fällt Ihnen auf, ist besonders effektiv? Oder was sehen Sie denn gerne an Ihren Patienten, wenn Sie was machen?
Also wenn ich mit Patienten rede und arbeite, und wir werden ja so dann doch mit den meisten Patienten über Jahre auch ein Team, dann ist immer erstmal auch die Aussage, 50% der Heilung sind vielleicht die Medikamente, Therapieansätze oder was auch immer wir einsetzen, aber 50% ist er selber. Und zu seinem selber gehört die mentale Stärke, die natürlich nur bedingt beeinflussbar ist. Wenn jemand halt vom Charakter so ist, kann er den nicht gerade umschalten. Aber man kann Mittel und Wege finden, mit Ängsten umzugehen und da auch Begleitungen zu finden. Und da ist auch wieder jeder anders. Da kann man nicht wieder pauschalisieren, sondern da muss man mithelfen, meiner Meinung nach immer den richtigen Weg zu finden. Und dann ist es Ernährung, Bewegung. Das ist alles, was der Patient selber machen kann, in seiner Hand ist, ja. Und wo er auch gerne die Therapeuten bewusst ausschließt und das auch wichtig so ist, meiner Meinung nach, also die konventionellen Therapeuten, weil das sein Bereich ist, ne, seine Eigenverantwortung. Und da sollte man ihn durchaus drin stärken, unterstützen, wo er es braucht, aber ihm seine Eigenverantwortung dann auch lassen. Ne? Das fängt ja dann auch beim selber Essen zuzubereiten, zu gucken, was man macht. Die eigene Bewegung, Körperlichkeit, die dadurch auch gefördert wird und dann auch die mentale Stärke. Und das ist die Eigenverantwortung. Da kann er arbeiten, ne? Und ich helfe dann bei Therapiemöglichkeiten und dann versuchen wir aber auch beides zu vereinen und nicht zu sagen, das ist wichtiger als das, sondern das spielt beides eine gleichwertige Rolle. Also ich
Und bei der gehe da
geh
Jörg?
noch rüber und zwar die
Ernährungsmediziner, nicht die primär, sondern die Ernährungsmediziner haben vor Jahren schon eine Studie veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, dass das Outcome, das heißt das Ergebnis einer Operation, mehr von dem Ernährungszustand des Patienten abhing als von den Künsten des Operateurs. Und ist doch klar, ich kann noch so schön meine Knoten knüpfen und den Schnitt führen. Wenn der Patient einen gestörten Stoffwechsel hat, dann kann er die Heilung nicht einleiten und dann funktioniert das nicht. Das heißt, der Patient hat die Schlüsselrolle. Er kann sich beeinflussen, er kann das beeinflussen. Und wenn wir das mitnehmen können, wenn wir den Patienten so motiviert kriegen, dass er diesen Part übernimmt, hervorragend.
Das sehe ich absolut genauso. Also das meinen die mit, ne? Die Eigenverantwortung und die wenigen Studien, die es dazu gibt, wieder in der Schulmedizin, also das, was wir dann wieder mit Evidenz versuchen umzusetzen, geht hier ja so gut wie gar nicht, ne? Also wir essen doch alle drei unterschiedlich. Wir würden doch niemals, wie sollten wir eine Studie mit Essen machen? Wir haben auch alle einen anderen Stoffwechsel, ne? Jeder von uns braucht was anderes. Also man kann das jetzt eben genau diesen Teil nicht in das System packen mit den Studien und der Evidenz, weil dafür ist es zu individuell. Und das ist immer das, wo ich sage, da muss jeder Mensch und jeder Betroffene seinen eigenen Weg finden. Und deswegen kann ich immer nur Sachen aufzeigen, die es gibt, aus denen er dann sagt, das ist mein Weg, da finde ich mich wieder und das ist der Weg, den ich gehen kann, ne? Und nicht so pauschalisieren.
Ich glaube, es ist auch wichtig für die Patienten, dass sie nicht immer glauben, dass so eine Diät, sage ich jetzt mal, Richtung zwingend die richtige ist. Also es wird ja jetzt das Ketogen gerade furchtbar in oder schon eine Weile. Irgendwann war es mal Paleo, dann war es mal Buttwig, dann ist es Görsen. Und da denke ich auch immer, es hängt ja auch davon ab, was vertrage ich individuell. Also wenn ich jetzt ketogen lebe und den ganzen Tag aber trotzdem meine, ich muss noch irgendwas essen und esse Tonnen von Nüssen und habe aber eine Unverträglichkeit gegen Nüsse, dann habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel gewonnen.
Ja,
Oder der Körper kommt mit dem ganzen Fett nicht zurecht. Ich meine, das mag es ja auch geben. Und für den einen ist es ein Highlight und für den anderen, der kann es sich gar nicht vorstellen, das mit dem Fett durchzustehen.
deswegen, das ist individueller, geht es nicht, also als dieser Bereich, ne? Wie eben gesagt, gerade Ernährung ist ja mit so vielen Faktoren beeinflusst. Das ist Geschmack, das ist Religion, das ist soziales Umfeld, da spielen so viele Dinge eine Rolle. Ich sage mal auch als Beispiel, man muss ja hier genauso Nutzen-Risiko abwägen. Ne? Wenn ich meiner Großmutter ihren Samstagskuchenkränzchen mit ihren Freundinnen verboten hätte und gesagt, du darfst diesen Kuchen und die Sahne nicht essen, weil dann wächst dein Tumor nachher, weil du so viel Zucker zu dir nimmst. Dann wäre die so traurig geworden. Ne? Also das, was sie an Schaden damit angerichtet hätte, kann
Ja.
diesen Stück Kuchen mit seinem Zucker gar nicht in ihrem Körper anrichten, wie der Schaden, den es vom Kopf her angerichtet hätte. Und das meine ich, das ist das, was man immer auch balancieren muss, dass man auch hier nicht so extrem und nicht auch wieder anfängt zu sagen, du musst und du darfst nicht, sondern hier genauso abwägt individuell, wie man es von den anderen Therapien auch verlangt. Und deswegen individuell, das ist wichtig hier.
Das kostet wieder Zeit. Das kostet wieder
Da sind wir
Zeit.
wieder bei der
Das ist wieder
Zeit,
das Thema.
Und dann, also ich finde immer mit diesem
ja.
Druck und Nichtdruck, finde ich immer sehr schwierig. Jetzt bin ich relativ diszipliniert und eher so ein, also für mich war es damals einfach leichter zu sagen, ich esse das und das und das mache ich und das ziehe ich durch und nach 1,5 Jahren bin ich fertig, Ende aus. Und da gibt es auch keine Diskussion und da gibt es auch keinen Kuchen am Sonntag, weil dann würde ich mir alles ruinieren, was ich das letzte Jahr hingegessen habe. So, zack, Ende. Aber ich sehe natürlich ein, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus der Richtung, ich habe viele Klientinnen, die auch mal magersüchtig waren. Und die organisieren sich natürlich ihre Krebsdiät. Da würde jeder von uns nur so strahlen und sind da super strikt, strikt, strikt. Aber die machen sich so einen Stress und die machen eben genau das, was auch wieder ihr Leben eigentlich geleitet hat, nämlich ich sortiere mich oder meine Gefühle oder mein Leben so ein und begrenze mich und bin auch, sage ich jetzt mal, Herr von all diesem, dass man sich dann auch immer die Frage stellen muss, wie gut ist denn das, wenn ich jetzt genau in meinem System, das mich ja auch krank gemacht hat, in einem gewissen Zwang bin. Und dann denke ich oft, naja, vielleicht ist es gerade bei so jemanden, obwohl ich natürlich ein strenger Verfechter sonst von allen möglichen Kohlarten bin, dass man da eben dann anders agieren muss. Und da kommt halt dann wieder der Mensch ins Spiel und das Gespräch und genau das, was uns wahrscheinlich in der Onkologie am meisten fehlt.
Genau.
Also da
Absolut
sind wir
richtig gesagt.
absolut einig, ja. Es wäre ein Segen, wenn wir dort das, was ja vor Jahren auch schon gesagt worden ist, wir brauchen die sprechende Medizin. Sie ist
Ja.
immer angekündigt worden, so wie die Prävention, immer angekündigt worden. Sie ist nie umgesetzt worden, weil man mit Sprechen kein Geld verdienen kann oder nicht so viel Geld verdienen kann, wie eben mit einer Chemotherapie. Ja. Oder der Kardiologe setzt da einen Stent rein, statt dem zu sagen, wenn du die Beine in die Hand nimmst und dich vielleicht ein bisschen anders ernährst, dann brauchst du keinen zukünftigen Stent mehr. Das ist genauso effektiv. Die Studien gibt es ja auch, aber dann verdient man nichts mehr. Eine Ernährungsberatung, gut, das kann vielleicht der Ernährungsberater, der hat dann ein paar Groschen für die Beratung, aber so richtig technische Dinge umsetzen oder die neuesten Biologika einsetzen, ja, die für das Zehnfache von den alten Chemotherapeutika auf den Markt kommen, das macht die Kohle und es ist wirklich grausig. Unser Gesundheitssystem ist nur noch nach Geld ausgerichtet. Ja, es muss Geld verdient werden und wenn Geld verdient wird, dann wird das gefördert. Alles andere, wir haben in diesem Land, jetzt bin ich wirklich wieder emotional. Wir haben zweimal ein Präventionsgesetz gehabt. Die Typen haben da oben die ganze Pandemie mit Verordnungen durchgewunken. Nur eine Verordnung. Und was haben die alles gemacht? Damals gab es ein Gesetz für die Prävention. Da würde man doch meinen, oh, der Vater Staat hat ein Gesetz erlassen, jetzt müssen wir alle Prävention. Es ist nichts passiert. Null, nada. Das war nur Schaulaufen. Keiner interessiert sich an die Prävention, denn die würde ja die Krankheiten verhindern und dann hätten wir plötzlich ein System, wo wir nur noch die Hälfte Patienten hätten. Das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht.
Beziehungsweise, wir haben ja als Prävention wieder nur die rein medizinische. Also, was weiß ich, wir gehen zur Mammographie, wir,
Ja,
also.
ein
Früherkennung,
Beispiel der
Früherkennung.
Mammographie, wie lange da nichts passiert ist. Wie lange gibt es schon die Mammographie? Und das ist bis heute immer noch die Vorsorgeuntersuchung. Das ist ja eine vollkommen altertümliche Methode, wenn man mal ehrlich ist. Also ich bin jetzt nicht der Radiologe aber, oder Nuklearmediziner, aber die gibt es schon, als ich angefangen habe, die gab es schon bei meinen Vorfahren und die gibt es heute immer noch und da hat sich nichts entwickelt. Da ist kein Fortschritt, auch nur annähernd, den es dann.
Und es wird halt immer nicht sauber argumentiert. Man bezeichnet das als Prävention. Es ist aber ja keine Prävention, sondern es ist nur eine Früherkennung. Und je früher ich so einen Tumor nachweise, umso länger kann ich ihn behandeln. Ja, das kann ja passieren. Ich kann mich erinnern, damals Gottsche war ja der Cochrane-Chef von Kopenhagen, glaube ich. Der hat damals eine große Studie gezeigt, wo ein Teil der Mammakarzinome nach 10 Jahren weg waren. Die Dezis-Karzinome, die hat der Körper selber erledigt. Das war statistisch hochsignifikant, dass so und so viel Prozent der Frauen nach 10 Jahren keinen Tumor hatten, obwohl nichts gemacht worden ist. Ich predige also sicherlich nicht Intoleranz, gar nichts zu tun, aber man muss wissen, was man tut. Ja, das gleiche Phänomen haben wir bei den malignen Melanomen. Da wird alles, was schwarz ist, wird rausgeschnitten und gesagt, Gott sei Dank, das maligne Melanom haben wir entfernt. Dann kommt irgendwann die Diagnose, es war halt doch nur ein schwarzer Tumor und kein malignes Melanom. Gott sei Dank, dass wir rausgeschnitten haben, wir sind auf der sicheren Seite. Was wird da angerichtet? Die Leute kriegen eine Malignomdiagnose, wo überhaupt nichts dahinter ist. Also das System ist wirklich vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Vollkommen aus dem Ruder gelaufen.
Ja,
Ja, das sind wir.
da muss man sich gleich schütteln.
Nein, es ist tatsächlich wirklich so, wie Herr Spitz richtig sagt, es ist sehr stark finanzgetrieben. Und sag mal, wenn wir heute Evidenz erreichen wollen, und das ist ja das Einzige, was wiederum akzeptiert wird für die Leitlinien und das, was dann wiederum akzeptiert wird für die Versicherung, ist das ein geschlossenes System. Und wenn ich Evidenz erreichen will im Rahmen von klinischen Studien, dann bin ich in Größenordnungen finanziell unterwegs, die nur noch, ohne dass das jetzt zu polemisch klingen soll, die Pharmaindustrie finanzieren kann. Ja, und denen kann man erklären, das sind Wirtschaftsunternehmen, die sind an dem interessiert, was wirtschaftlich ist. Und damit ist das ein geschlossenes System, was für den Mensch eigentlich und das, was wir wollen, die Heilung so nicht geeignet ist. Plus, dass die Onkologie halt eine Disziplin ist, wo wir mit Evidenz, also die Masse für alle, wie bei anderen Krankheiten, versuchen, eine Krankheit, die eigentlich immer wieder eine neue Krankheit ist, mit einer Evidenz, also das, was allen hilft, will ich nehmen. Dabei ist es jedes Mal eine neue Erkrankung. Denn eine Krebserkrankung war ja immer mal eine gesunde Zelle des Einzelnen, die dann entartet ist. Da ist seine DNA drin. Das heißt, das Mammakarzinom, was ich noch so sehr klassifizieren kann heute, macht Grading und allen möglichen molekularen Parametern, um es weiter zu klassifizieren. Es wird am Ende eine einzigartige Erkrankung bleiben. Die wird es nur einmal geben, diese Erkrankung. Und etwas so Individuelles, dann über Evidenz, über Massentestungen, dann die richtige Therapie für sowas Individuelles zu finden, das funktioniert in sich nicht. Das widerspricht sich in sich, ne? Und ich glaube, da müsste man einen völlig anderen Weg gehen und von dieser Evidenz wegkommen, meiner Meinung nach.
Kann
Ja,
man
zur
denn
Evidenz.
jetzt, ja, Miriam?
kann man denn jetzt als Patient, also meinetwegen, wenn ich jetzt einen Brusttumor habe, wenn man das jetzt alles mittlerweile so genau untersuchen kann, kann ich als Patient denn auch herausfinden lassen, meinetwegen metastasiert diese Form des Brustkrebs? Also ich habe ja mal gelesen, in Frankreich gab es Mamaprint eine Zeit lang, diesen Test, und da hat man ja auch gesagt, dass man in Frankreich 25% weniger Chemotherapien macht, weil man eben diese Tumore genauer untersucht. Habe ich denn jetzt als Otto-Normalverbraucher die Möglichkeit, mir meinen Tumor so untersuchen zu lassen, um eine eigenverantwortliche Entscheidung auch treffen zu können?
Den Test gibt es nicht. Also es gibt gute Tests inzwischen und die Tests werden immer besser, das ist schon richtig. Aber auch hier gibt es keine 100% und so ein Test kann niemals eine hundertprozentige Vorhersage treffen. Und warum nicht? Aus dem gleichen Grund, weil es jedes Mal wieder eine individuelle neue Erkrankung ist. Also selbst diese ganzen Sensitivitätstests, die es ja gibt, die wir ja durchaus auch durchführen und die in gewissen Situationen auch eine Sinnhaftigkeit haben. Aber dieses, das, was ja den Patienten interessiert, kommt es bei mir wieder? Bin ich der, der durch die Operation schon geheilt ist? Bin ich der, der noch die Chemotherapie machen muss? Zu welcher Gruppe gehöre ich denn? Da gibt es keinen Test, mit dem ich dem Patienten nachher sagen kann, du, bei dir war die Operation genug, du musst keine Chemo oder keine Nachbehandlung, dir hilft die nicht. Diesen Test gibt es nicht. Da gibt es nur das Bauchgefühl wieder. Und auf das habe ich über die letzten Jahre, so unwissenschaftlich es klingt, immer mehr gebaut. Ne? Dass ich den Patienten aufkläre, sage, pass mal auf, wir klonen dich hier 10-mal. Ja, genau dich, weil es gibt nur dich einmal. Ich kann nicht sagen, wir klonen jetzt 10 Frauen. Es gibt nur dich, diese eine Erkrankung. Jetzt haben wir dich hier 10-mal geklont. 7 von dir sind geheilt durch die Operation. Bei dreien kommt es wieder. Was sagt dein Bauchgefühl? Zu welcher Gruppe gehörst du? Viele können das beantworten. Nicht alle, aber viele haben ein Bauchgefühl. Das kann man natürlich wissenschaftlich schwer erfassen und jetzt evidenzbasiert messen. Aber jetzt mal nur Erfahrungsmedizin, über 35, 40 Jahre, die ich das mache, funktioniert das.
Aber wenn wir ehrlich sind, können wir ja auch nicht wirklich wissenschaftlich erfassen, wenn wir jetzt die Leitlinie machen, dass wir gesund werden.
Richtig, kann man genauso wenig sagen. Selbst wenn ich sie mache, weiß ich immer noch. Die Patienten fragen mich, gibt es denn jetzt einen Marker, dass ich weiß, dass ich jetzt der Geheilte bin? Sage ich, nö. In 40 Jahren sprechen wir wieder, aber je nachdem, wie alt die Person ist. Und dann kann ich die Frage beantworten, aber nicht jetzt.
Wenn ich aus der ewigen Malesse der Evidenz aussteige, die ich auch nur für einen Giftstoff akzeptiere. Wenn ich einen Giftstoff in den Menschen reinbringe, von dem ich nicht weiß, was er wirklich macht, das muss ich nach allen Regeln der Kunst, nämlich prospektiv, randomisiert und bla 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 machen. Aber wenn es um eine bestimmte Behandlung geht, da ist für mich die Erfahrungsmedizin, was zählt. Wenn der Therapeut seinen Patienten entsprechend einschätzt und den Tumor entsprechend einschätzt und nach bestem Gewissen und Gewissen mit dem Patienten überlegt, was zu tun ist, ich glaube, dann haben wir eine ganz andere Geschichte, wenn wir diese Erfahrung wieder mit hineinnehmen und uns trauen, danach zu arbeiten, im Zusammenhang mit dem Patienten. Das wäre eine andere Basis, aber das erlauben die Leitlinien ja nicht. Denn wenn man das macht, klotsch, und es passiert was, ist man weg vom Fenster. Ich möchte aber noch was anderes sprechen. Und zwar ganz am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, von wegen, es war eine kleine Zelle, die dann entartet ist. Nicht, weil sie primär genetisch geprägt war, sondern weil sie entartet ist. Da muss man doch fragen, was habe ich denn falsch gemacht, dass der Körper eine Zelle zum ersten hat entarten lassen und zum zweiten sie nicht umgebracht hat anschließend. Denn wir haben Milliarden von Zellen. Warum muss der Körper zugucken, wie eine Krebszelle wächst? Ja, wir haben so komische Begriffe wie Apoptose. Das heißt Zelltod. Der Körper könnte doch, Klammer auf, warum tut er nicht? Und ich glaube, wenn wir mit dem Patienten dieses Thema ansprechen und sagen, was kannst du tun, damit selbst wenn eine Tumorzelle überlebt hat, sie ein schlechtes Leben hat und nicht anfängt zu wachsen? Und da kann, glaube ich, hier dann eine ganze Menge zu tun. Ja.
Da sind wir wieder bei der mentalen Stärke und dass das durchaus 50% des Erfolges ausmachen kann.
Und sagt, du kannst, ja, du musst nicht dein Leben auf den Kopf stellen, musst nicht alles ändern. Aber überlegen, lass uns doch mal überlegen, welche Faktoren, da wissen wir heute ja sehr wohl, was begünstigt dein Tumorwachstum, was lässt den Tumor weniger schnell wachsen. Such dir doch mal ein paar Sachen aus, von denen du glaubst, dass du sie umsetzen kannst. Und wenn du damit gut leben kannst, guck mal, ja, hast noch Lebensqualität und hast deine Wahrscheinlichkeit, jemals einen Tumor wieder zu kriegen, reduziert. Sind wir doch alle gut und zufrieden. Ja.
Und
Ohne Sorge.
vor allem denke ich mir manchmal in der Medizin, ich meine, es werden so viele Nocebos gebraucht. Und ich meine, man sagt so schnell, naja, das ist ein Placebo und kann ja sein, dass der geheilt worden ist, aber es ist halt ein Placebo, also interessiert es uns nicht. Und all die Nocebos, die spielen so gar keine Rolle. Und ich denke so oft, wenn das Bild anders wäre, Also des Krebses, wenn wir nicht immer so auch dieses Gefühl kriegen, wenn wir jetzt nicht heute den Tumor erkennen und morgen liegen wir, hängen wir entweder an der Nadel oder OP
Tot, sind tot.
oder sind tot, dann wäre natürlich auch vieles anders und dann könnten auch viele Patienten sich das selbst überlegen und ich glaube schon, also ich habe ja auch im Endeffekt dann eine Chemotherapie gemacht, irgendwann oder nach 10 Monaten, eine kurze. Aber ich habe mich ja dann auch entschieden und ich habe dementsprechend auch daran gearbeitet. Und ich persönlich glaube schon, dass es auch einen Unterschied macht, wie gehe ich in diese Therapie rein und wie gehe ich damit um und welche Folgen habe ich dann. Und ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt einfach das am Anfang gemacht habe, dann würde ich für mich selbst sagen, hätte ich das vielleicht auch gar nicht überlebt. Sondern manchmal, glaube ich, muss man sich auch mit was anfreunden oder auch vom Kopf her sagen, okay, jetzt akzeptiere ich das in dem und dem Maße, auf die und die Art. Und dann klappt das auch. Und das wird, finde ich, so wenig überhaupt bedacht.
Und für solche Patienten braucht es halt die Zeit und die Aufklärung, ne? Denn viele würden es machen, wenn sie vernünftig aufgeklärt worden wären und
Ja.
nicht pauschal gesagt kriegen, du musst. Und das war's. Konferenzbeschluss, diese Therapie. Dann schreckt jeder erstmal zurück, ne? Dann sagt er, wieso, weshalb, warum und was gewinne ich? Und wenn man sich die Zeit nimmt, sie aufzuklären, sind viele meiner Patienten dann doch bereit, auch die konventionelle Therapie zu machen. Und ich mische mich dann nicht ein mit meiner eigenen Meinung, sondern wie eingangs gesagt, ich verstehe mich als den, der aufklärt, sich die Zeit dafür nimmt und dann aber dem Patienten den Raum lässt, für sich selber zu entscheiden, welchen Weg er gehen möchte.
Ja, wohl dem, der auf so jemanden trifft. Ja, aber das ist noch einmal, das muss unser Ziel sein, dass jeder Mensch einen Arzt findet, der erstmal mit ihm redet und erstmal hört und sieht, wo steht er denn überhaupt? Und dann anfängt auszupacken, was er alles zu bieten hat. Und den nicht gleich überstülpen soll, alles klar, Diagnose, dit, dok, 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 dok. 10 Tage kommst du wieder.
Und mal Zeit gibt, um drüber nachzudenken. Das fände ich halt auch schön. Denn
Genau.
die meisten haben ja gar keine Idee. Und ich denke so, und da muss man auch sehr unterscheiden, hat jetzt jemand schon sehr lange Krebs? Also ich verstehe, dass Menschen zum Beispiel, die jetzt schon 4 Jahre meinetwegen eine Krebserkrankung haben, die viele Schmerzen hinter sich haben, die viele Misserfolge hinter sich haben, dass die vielleicht auch ganz andere Wege plötzlich gehen möchten, egal ob die dann schulmedizinisch werden oder alternativ, aber dass man das halt auch nicht mehr über einen Kamm scheren kann. Wie lange hat derjenige das? Welches Leid hat er auch schon erlebt? Und da auch wieder trotzdem Zeit zu geben. Also egal, ob es die Erstdiagnose ist oder ob es schon ein längerer Weg ist, um überhaupt dann sich selbst zu finden. Ja.
Absolut.
Es ist der Patient und nicht der Fall.
Ja.
Ja, und da müssen wir hinkommen, haben wir ja eben schon gehört. Wenn wir das schaffen, den Patienten anzunehmen, als Person anzunehmen und sagen, wir beide haben jetzt ein Problem, ja, und das müssen wir lösen. Ich tue meins dazu und du tust das auch dazu. Und dann kriegen wir eine Lösung, mit der wir beide arbeiten können. Und noch einmal, ich wünsche jedem Patienten, dass er so jemanden findet und zusammen dann eine Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem. Es ist kein unlösbares Problem, sondern es ist eine Entwicklung im Menschen, noch einmal, die häufiger über Jahrzehnte gelaufen ist. Ja, und wo es jede Hetz wirklich sinnlos ist. Wenn ein Tumor irgendein Gefäß abdrückt oder die Luftröhre abdrückt, ja, dann muss ich handeln. Aber normalerweise kommt es darauf 10 Tage, 14 Tage oder 5, 6 Wochen nicht an. Bei so einem Tumor. Da kann ich in aller Ruhe mich entscheiden, was ist für mich in meiner Situation am besten. Und noch einmal, ich wünsche ihm einen richtigen Onkologen dazu, dass er das schafft.
Davon braucht es viele.
Ja,
Davon
ja.
bräuchte es viele, ja. Aber wir sind ja schon froh, wenn wir immer mehr entdecken von diesen Menschen. Und ja, ich danke euch beiden. Ich
Vielen Dank.
weiß, Sie müssen ja los. Und vielen lieben Dank für das Gespräch und dass es heute geklappt hat. Und ja, bis bald.
Ja, vielen Dank.
Mal wieder. Danke, danke.
Dankeschön.
Tschüss, tschüss.
Jo, tschüss.
Tschüss, danke.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.